Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Ende März hatte der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Mit der Konsequenz, dass der Bundestag der Regierung zusätzliche Kompetenzen gab, um eben schneller reagieren zu können. Die hat das für kurzfristige Verordnungen genutzt, um das Infektionsgeschehen besser kontrollieren zu können. Doch in den letzten Tagen nahm die Debatte um die Rolle des Parlaments wieder Fahrt auf. Immer mehr Abgeordnete wünschen sich nun wieder mehr Mitbestimmungsrecht in Sachen Corona. Ob das berechtigt ist, darüber spreche ich mit dem Verfassungsrechtler Christoph Möllers. Dazu schalten wir gleich nach Brüssel. Derzeit laufen auf EU-Ebene die Verhandlungen zur Agrarreform. In Luxemburg tagen die Agrarministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten. In Brüssel beschäftigt sich das EU-Parlament damit. Auf vielen Ebenen, wie etwa dem Klimaschutz, gibt es Uneinigkeit zwischen den Mitgliedstaaten. Und wir schauen dazu auf den Stand in Sachen Rassismusstudie bei der Polizei sowie auf den Bericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zum Thema Cyberkriminalität, die gerade im Bereich Erpressungstrojaner stark zugenommen hat. Leere Straßen, geschlossene Geschäfte und gespenstische Ruhe. Vor einigen Monaten ein Bild, das fast deutschlandweit gleichzeitig zu sehen war. Für den Herbst wurde von Seiten der Politik schon gemutmaßt, dass dieses Bild wiederkommen könnte, doch vermutlich nicht flächendeckend, sondern eher lokal. Mit den steigenden Infektionszahlen bekamen vor allem die Großstädte schnell den Druck zu spüren. Wie schnell es jedoch zu neuen Beschränkungen an einem Ort kommen kann, wenn die Inzidenzzahlen schnell stark steigen, das zeigt nun Berchtesgaden in Bayern. Da stieg die Inzidenzzahl am Wochenende auf über 250 an und sorgte für ganz kurzfristig eingeführte Ausgangsbeschränkungen, die an den Zustand vom Frühjahr erinnern. Michael Watzke.
Es muss schnell gehen. Etwa 2500 Touristen mussten und müssen heute die Urlaubsregion Berchtesgadener Land verlassen, mit minimaler Vorwarnzeit. Eine Urlauberin aus Franken war am späten Vormittag noch im Wirtshaus.
Und da haben die waren ganz aufgeregt, weil eben jetzt ab heute Mittag alles dicht gemacht wird. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir jetzt im Hotel nachfragen, aber da war schon ein Zettel bereitgelegt, dass bis 14 Uhr müssen wir raus sein.
Und das hat uns überhaupt nicht gefallen, weil so schnell muss man ja reagieren können, die Sachen packen und man hat ja alles irgendwo in Ecken liegen, wir als Touristen.
Die Staatsregierung rät den abreisenden Touristen, sich möglichst schnell auf Corona testen zu lassen. Für die Einheimischen, die in Berchtesgaden, Bad Reichenhall und Freilassing zurückbleiben, gilt nun ein Lockdown, der den Beschränkungen aus dem Frühjahr gleicht, als ganz Deutschland von der ersten Corona-Welle betroffen war. Das bedeutet konkret, das Verlassen der Wohnung ist nur noch aus triftigen Gründen erlaubt, etwa zur Arbeit oder für kurze Spaziergänge. Schulen und Kitas im Berchtesgadener Land werden für mindestens 2 Wochen geschlossen. Bei den Bürgern des Landkreises sorgt das für gemischte Gefühle.
2 Wochen sind lang, klar. Aber wir sollten auf jeden Fall durchgreifen und uns alle dran halten, sonst kriegen wir das nie in den Griff. Ne?
Für die Mütter ist es ganz übel. Die Kitas, Schulen wieder schließen, das geht überhaupt nicht. Ich weiß halt gar nicht, wie die das überhaupt machen. Finanziell auch. Das ist der Wahnsinn.
Doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verteidigte heute erneut die harten Beschränkungen im Berchtesgadener Land.
Dort muss es jetzt entsprechende Maßnahmen geben, was einem Lockdown entspricht in dem Landkreis dort. Sonst werden wir die Zahl von 250 auf keinen Fall mehr reduzieren können.
Inzwischen ist der Inzidenzwert sogar noch weiter gestiegen. Er liegt mittlerweile bei 272. Die genauen Ursachen für die rasante und rekordverdächtig hohe Zahl der Corona-Infektionen ist noch nicht klar. Möglicherweise spielt die Grenznähe zu Österreich eine Rolle. Im Nachbarland sind die Zahlen höher als in Bayern. Auch könnten private Partyveranstalter und Barbetreiber eine Mitverantwortung tragen, die sich nicht an die Regeln gehalten hatten. Der örtliche Landrat Bernhard Kern hält den Lockdown für dringend notwendig, auch weil die Zahl der Einlieferungen in die Krankenhäuser des Landkreises steigt. Bisher reichen die Kapazitäten an Intensivbetten und Beatmungsgeräten noch, sagt Landrat Kern.
Wir bekommen vom Freistaat und vom Bund die entsprechenden Unterstützungen. Die Leute bei uns im Amt haben die Zimmer freigeräumt, dass wir 40 Bundeswehrsoldaten aufnehmen können. Die Unterstützung der Polizei ist gegeben und es sind die CTT-Teams, die Nachverfolgungen anstellen.
Diese Kontaktnachverfolgung soll die weitere Ausbreitung des Virus verhindern. Das Gute, der Landkreis Berchtesgaden ist mit rund 100.000 Einwohnern nicht sehr groß, sodass die absolute Zahl der Infektionen in etwa dem Inzidenzwert entspricht und einigermaßen überschaubar ist. Aber auch anderswo in Bayern steigen die Corona-Infektionszahlen, vor allem im Süden, in Oberbayern und Schwaben. Der Freistaat liegt mittlerweile wieder über dem Bundesdurchschnitt bei einem landesweiten Inzidenzwert von 52. Im Rest Deutschlands ist die Covid-Lage uneinheitlich. Der starken Verbreitung des Coronavirus in Großstädten wie Berlin, Stuttgart, Köln und im Ruhrgebiet stehen Bundesländer wie Sachsen-Anhalt oder Brandenburg gegenüber, die vergleichsweise niedrige Fallzahlen haben. Ein Blick auf die Übersichtskarte des Robert-Koch-Institutes zeigt, der Süden und Westen Deutschlands ist stärker betroffen als der Nordosten. In vielen grenznahen Regionen zu Belgien, Holland, Frankreich und Österreich sind die Werte besonders hoch. Das gilt auch für Sachsen mit seiner Grenze zum extrem betroffenen Tschechien.
Ein Bericht von Michael Watzke. Und schnelle Entscheidungen wie in Berchtesgaden, die sind während der Corona-Pandemie in Deutschland ja fast zur Tagesordnung geworden. Die derzeit gültigen Sonderbefugnisse ermöglichen der Regierung ein schnelles Eingreifen. Dabei werden aber auch vorübergehend zahlreiche Grundrechte der Bevölkerung eingeschränkt. Gewährt hat diese Sonderbefugnisse der Bundestag Ende März. In den letzten Monaten haben die Bundesländer sowie die Regierung diese neu gewonnene Flexibilität in zahlreichen kurzfristigen Verordnungen umgesetzt, um das Infektionsgeschehen eben besser zu kontrollieren. Doch zuletzt hatten einige Bundestagsabgeordnete gefordert, wieder stärker das Parlament zu beteiligen, wenn es um die Corona-Maßnahmen geht. Zum aktuellen Stand der Debatte Volker Fintermer.
Ein Stück weit ist es auch eine verquere Debatte, die da seit dem Wochenende geführt wird, weil die Klage vieler Bundestagsabgeordneter tatsächlich darauf hinausläuft, als stünde der Bundestag als wichtigster Gesetzgeber im Land in der Corona-Krise nur am Spielfeldrand und dürfe den Entscheidungen der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten nur teilnahmslos zuschauen. Genau diesen Eindruck aber will Gesundheitsminister Jens Spahn, dessen Entscheidungsbefugnisse durch das Infektionsschutzgesetz erheblich ausgeweitet wurden, so nicht stehen lassen.
Das ist ja nicht irgendwie Willkür oder Zufall, dass es entsprechende Möglichkeiten für den Bund, für den Bundesminister gibt oder für die Länder, sondern das sind gesetzliche Grundlagen, vom Bundestag beschlossene Grundlagen. Und auch die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist festgestellt worden vom Bundestag. Sie ist seitdem mehrfach im Bundestag diskutiert worden und der Bundestag hat entschieden, sie nicht aufzuheben.
So Spahn am Morgen im ZDF. Die Regelungen waren im Mai mit den Stimmen der Koalition gegen die Voten von AfD, FDP sowie der Linken und der Enthaltung der Grünen angenommen worden und daran hat sich seitdem nichts geändert. Allein die zunehmend zweifelnden Stimmen innerhalb der SPD und auch Teilen der Union lassen die Frage aufkommen, ob das bei einer geplanten Verlängerung der Beschränkungen über den 31. März des kommenden Jahres hinaus gleichermaßen der Fall wäre. Denn das Bundesgesundheitsministerium strebt im Eilverfahren eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes an, wodurch spezielle Befugnisse des Bundesgesundheitsministers zur Seuchenbekämpfung zumindest verlängert, aber auch erweitert werden sollen.
Was wir vereinheitlichen wollen und übrigens auf eine bessere rechtliche Grundlage, auf eine eindeutigere rechtliche Grundlage stellen wollen, das ist ja auch das, was Abgeordnete zu Recht fordern, sind die Regelungen rund um die Einreise. Das kann doch nur der Bund regeln und das sieht eben der Gesetzentwurf vor.
Dagegen sieht Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen im Gespräch mit dem Deutschlandfunk einen erheblichen Diskussionsbedarf im Parlament, der keine weiteren Eilentscheidungen zulasse.
Wir haben einen Föderalismus, aber wir sehen ja, dass das, was passiert, nicht unbedingt beruhigend ist, wenn die Bundesländer sehr unterschiedlich agieren. Und deswegen ist es richtig zu sagen, so, es wird konkreter gefasst, wie die Ermächtigungsgrundlagen aussehen. Das heißt, der Bundestag muss zwingend einen Zustimmungsvorbehalt haben, aber er kann auch aufheben.
Das sei die originäre Aufgabe des Parlaments und die sollten sich die Parlamentarier auch wieder zurückholen, betonte Roth. Ähnlich argumentiert auch FDP-Chef Christian Lindner, zumal die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems derzeit nicht gegeben sei.
Und deshalb sollte jetzt im Parlament über die weitere Krisenstrategie beraten werden, damit öffentlich klar wird, welche Freiheitseinschränkungen sind jetzt nötig, damit auch geprüft werden kann, welche Entscheidung ist wirklich wirksam. Es gibt ja Regeln, ich denke an das Beherbergungsverbot, die haben sich als unwirksam herausgestellt. Ich bin sicher, das Parlament hatte eine solche Entscheidung nicht getroffen.
Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU, hatte gestern in einem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden eine stärkere Beteiligung des Parlaments gefordert, in der der Bundestag seine Rolle als Gesetzgeber und öffentliches Forum deutlich machen sollte, um den Eindruck zu vermeiden, die Pandemiebekämpfung sei ausschließlich eine Sache von Exekutive und Judikative.
Der Beitrag von Volker Findhammer. Lange wirkte alles sehr ruhig um den Deutschen Bundestag. In den letzten Monaten standen und stehen eher die Spitzen der Regierung und der Landesregierung im Fokus. Jetzt aber nimmt die Lautstärke aus dem Bundestag zu, denn immer mehr Parlamentarier äußern sich gegen das sogenannte Regieren per Erlass. Der Bundestag will mehr mitbestimmen. Die Parlamentarier fordern einen Schritt zurück zu mehr Einfluss der gewählten Abgeordneten. Und wir sprechen darüber mit dem Verfassungsrechtler Christoph Möllers. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Möllers, sind die Forderungen der Parlamentarier, dass eben die Kompetenzen bei den Entscheidungen über Corona-Maßnahmen wieder mehr ins Parlament verlagert werden, denn nachvollziehbar?
Ich finde schon. Ich denke, der Bundestag hat zwar einige Regelungen getroffen, aber gerade die Sachen, die alle Bürgerinnen und Bürger besonders betreffen, Versammlungsverbote, Besuchsverbote, die ganzen Fragen der Reisemöglichkeiten, sind im Gesetz eigentlich sehr, sehr dürftig geregelt. Also viel dürftiger, als wir das normalerweise aus solchen Gesetzen kennen. Und es wäre, glaube ich, schon richtig, wenn der Bundestag sich dieser Frage nochmal annehmen würde und hier ein paar genauere Kriterien für solche Maßnahmen treffen könnte.
Wobei man ja sagen muss, bei den Parlamentariern, bei den Äußerungen hat man fast das Gefühl, sie wären mundtot gemacht worden, aber debattieren dürfen sie ja derzeit noch.
Sie dürfen alles. Sie dürfen debattieren, sie dürfen ja auch Gesetze machen. Es ist ja auch nicht so, dass der Bundestag nicht die Möglichkeit gehabt hätte, schon früher etwas zu regeln. Ich denke, das ist ein bisschen auch Problem von Regierungsfraktionen, dass sie natürlich ihre eigenen Regierungen nicht in den Rücken fallen wollen mit solchen Forderungen, sondern erst einmal dem Regieren loyal zuschauen, was auch durchaus im Regierungssystem so gedacht ist. Aber theoretisch hätte der Bundestag natürlich von vornherein Initiativen ergreifen können, um das Infektionsschutzgesetz etwas genauer zu regeln.
Wie beurteilen Sie denn Jens Spahns Pläne, verfassungsrechtlich gesehen die Sonderbefugnisse über den März nächsten Jahres hinaus zu verlängern?
Grundsätzlich, glaube ich, sind diese Befugnisse problematisch. Es ist einfach so, dass sie sehr weit gehen und ja auch schon sehr viel in der verfassungsrechtlichen Literatur kritisiert wurden. Vor allem aber ist es so, dass diese Befugnisse eigentlich gar nicht den Kern des Problems betreffen, den sowohl viele Parlamentarier als auch viele Bürgerinnen und Bürger sehen, nämlich gerade nicht Fragen jetzt von Bettenkapazitäten, Krankenhausregulierung und so, sondern einfach die Frage der sie selbst unmittelbar adressierenden Gebote und Verbote. Diese Regelungen sollen eigentlich gar nicht wirklich geändert werden und das scheint mir das eigentlich Erstaunliche in dem ganzen Vorgang zu sein.
Man kann ja auch sagen, so eine Regierung ist gerade in Notsituationen jetzt da, um zu regieren, auch reagieren zu können. Und im Parlament kann es eben dauern, bis Entscheidungen getroffen werden. Also verstehen Sie auch, dass man eventuell gerade eher diese Haltung hat aus der Regierung? Es gibt gerade einfach keine Zeit für das Parlament.
Also Zeit fürs Parlament muss es eigentlich immer geben. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt hier in einem ganz überraschenden Stadium stehen würden. Wir sehen ja, dass im Prinzip das Problem jetzt seit März besteht und wir uns seit März auch hätten Gedanken machen können über die Arbeitsteilung von Gesetzgebung und Regierung. Wir haben für diese Arbeitsteilung halt auch gewisse Vorgaben. Wir haben jetzt seit Beginn des Grundgesetzes eine Menge an Rechtsprechung, eine Menge an Praxis, was der Gesetzgeber regeln muss und was er der Regierung überlassen darf. Und ich glaube, nach diesen allgemeinen Standards wäre es jetzt in der Tat auch nochmal Zeit, reinzuschauen in das Gesetz und die Kriterien zu verschärfen. Ich verstehe immer, dass die Regierung Regierung können soll. Und sie hat es ja auch jetzt nach allem, was wir so wissen, nicht schlecht gemacht. Aber trotzdem ist die Frage, wann Freiheitseingriffe vorhersehbar in die Grundrechte geschehen sollen, halt eine, die erst einmal doch durch das Gesetz etwas eingehender geregelt werden muss.
Sie haben eben schon gesagt, seit März hätte man sich da viele Gedanken machen können. Jetzt kommt das Thema stark wieder auf bei dem Anstieg der Infektionszahlen. Warum ist im Sommer da nichts passiert?
Ich glaube, es kommt jetzt wieder auf, weil wir mit dem neuen Anstieg der Infektionszahlen halt auch sehen, dass das Regelungsregime, das wir jetzt haben, kein Provisorium ist, sondern dass wir eigentlich nicht wirklich absehen können, für wie lange Zeit wir eigentlich mit solchen Verboten leben müssen. Und das zu sehen, dass es jetzt hier nicht nur um eine einmalige Notmaßnahme ging, sondern um etwas, was sicherlich länger als ein Jahr andauern wird, hat wahrscheinlich auch im Bundestag nochmal zu einer Besinnung darüber geführt, dass dann vielleicht auch diese ganzen Fragen doch nochmal einer anderen Form von parlamentarischer Verarbeitung bedürfen.
Sie haben ja eben schon den massiven Einschnitt in die Grundrechte angesprochen. Wolfgang Kubicki von der FDP beispielsweise, der befürchtet auch einen dauerhaften Schaden für die Demokratie durch die aktuelle Situation. Fürchten Sie das auch?
Ach, ich denke, wir führen ja diese Diskussion jetzt und ich würde die Diskussion eigentlich auch gerne ohne Vorwurf führen. Ich denke, es ist klar, dass die Regierung erstmal Interesse daran hat, Probleme zu lösen zusammen mit den Landesregierungen. Es ist auch klar, dass die Regierungsfraktionen erst einmal, wie ich gesagt habe, da auch nicht jederzeit intervenieren wollen. Aber jetzt ist vielleicht auch mal der Punkt, wo man sich besinnt. Und das sollte man jetzt auch nicht so tun, als dass man sagen würde, die Demokratie ist bedroht oder wir alle haben bisher alles falsch gemacht, sondern jetzt können wir doch mal einfach gucken, wie machen wir es denn normalerweise im allgemeinen Polizeirecht? Welche Eingriffe sind denn da wie geregelt, wie intensiv, wann brauchen wir vielleicht trotzdem Notkompetenzen der Verwaltung. Auch das muss man natürlich mitbedenken. Aber jetzt ist trotzdem Zeit, darüber nochmal nachzudenken, weil ich glaube, dass diese Technik, in der einfach Kanzleramt und Staatskanzlei in der Länder miteinander nicht öffentlich Dinge aushandeln, doch nicht mehr hinreicht, um das ganze Konstrukt zu legitimieren.
Damit kommen wir auch nochmal zurück zum Parlament, was ja eben auch die Aufgabe hat, eben Gesetzesvorhaben etwa abzuwägen. Und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen, die hat heute Morgen bei uns im Programm gesagt, dass man dadurch eben auch gerade bei Corona Maßnahmen von mehr Seiten beleuchten könne, also von medizinischer, aber auch sozialwissenschaftlicher oder juristischer Perspektive. Fehlt derzeit durch die geltenden Sonderregeln so eine umfassende Abwägung der gesellschaftlichen Konsequenzen von neuen Erlässen oder Regeln?
Naja, man sieht natürlich schon, dass in gewisser Weise dadurch, dass das Ganze vor allem das Bundesgesundheitsministerium betrieben wird, eine bestimmte Ressortperspektive vielleicht dominanter ist als andere. Und man sieht auch, dass natürlich auch gerade bei den vielen Verordnungen der Länder im Grunde sehr oft einzelne Ministerien diese Verordnungen erlassen und es gar keine Kabinettsaussprache mehr gibt, die eigentlich sozusagen auch dazu dient, hier so eine bestimmte Form von Allgemeinheit der Interessenabwägung zu ermöglichen. Grundsätzlich glaube ich sowieso, dass halt parlamentarische Prozesse sind, die nicht nur Legitimation schaffen, sondern auch Qualität, die durch die Debatte und durch das Abwägen, durch die verschiedenen Lesungen auch nochmal dem Gesetz einen anderen Schliff geben. Wenn wir uns die Verordnung ansehen, die Länder aufgrund der sehr dürftigen Gesetzeslage bisher erlassen haben, dann waren die halt teilweise auch sehr, sehr schlecht gemacht. Nicht? Da kann die Exekutive sich auch nicht mehr auf ihren Sachverstand berufen. Wir haben sehr viele auch redaktionell sehr unbefriedigende Verordnungen gesehen und insofern kann Gesetzgebungsverfahren da nie schaden.
Sie haben es ja quasi schon angesprochen. In den letzten Wochen hat man auch gesehen, dass immer mehr Gerichte Verfügungen kippen. Das gab es im Bereich Beherbergungsverbot erst heute wieder in Mecklenburg-Vorpommern. Aber deutschlandweit gibt es ja auch Beispiele bei der Sperrstunde etwa oder auch bei der Eröffnung von Bordellen zum Beispiel. Ist dieser zunehmende Eingriff der Judikative jetzt über die letzten Monate für Sie ein gutes Zeichen?
Grundsätzlich ist es erstmal gut, dass die Gerichte da sind und sich auch trauen, sagen, Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig glaube ich, dass die Sage, die wir jetzt haben, nämlich, dass wir doch auf Verordnungsbasis diese ganzen Eingriffe nur haben, die Gerichte in gewisser Weise auch dazu einladen, einen strengeren Blick zu werfen. Man muss einfach sehen, ein Gericht darf eine Verordnung nicht anwenden. Es darf nicht ein Gesetz nicht anwenden. Ein Gesetz, das für verfassungswidrig hält, muss es vorlegen. Das heißt, Gerichte überprüfen Verordnungen immer strenger als Gesetze. Und das bedeutet auch, dass wir natürlich gerade, wenn wir ein Interesse an der Stabilität der Verordnung und der Regelungen haben, an einer Stabilität sozusagen auch des Infektionsschutzes, wir vielleicht auch eine bessere gesetzliche Grundlage brauchen, damit die Gerichte sozusagen eine genaue Vorstellung haben können davon, was sie prüfen können und was nicht. Verordnungen, die ohne Begründung ergehen in einem nicht einfach nachvollziehbaren Verfahren, sind halt auch fragiler und werden von Gerichten eher aufgehoben als Gesetze.
Verfassungsrechtler Christoph Möllers zur Debatte um die Sonderbefugnisse der Regierung während der Corona-Pandemie und die Forderung von Parlamentariern, hier wieder mehr mitzuwirken. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es wird noch ein langer Tag, hatte die deutsche Agrarministerin Julia Klöckner prophezeit, und sie sollte Recht behalten. Sie verhandelt heute mit ihren EU-Kolleginnen und Kollegen in Luxemburg über die geplante EU-Agrarreform. Dabei geht es um viel. In keiner anderen Branche steckt mehr Geld vom EU-Haushalt als in der Landwirtschaft. Schon gestern hatten sich die Landwirtschaftsministerinnen und Minister getroffen. Heute sollte da bei der Agrarreform eine Einigung zustande kommen. Und wir sprechen dazu jetzt live mit Paul Vorreiter in Brüssel. Herr Vorreiter, alles war schon eingestellt auf eine mühsame Fortentwicklung der Verhandlungen heute. Was hat sich da denn inzwischen getan?
Nun, ich kann ja ein bisschen ausholen, wie diese Gespräche angefangen haben. Es ging los in sogenannten trilateralen Gesprächen gestern und in der vergangenen Nacht. Das heißt, die deutsche Ratspräsidentschaft, die hat sich die einzelnen Mitgliedstaaten rausgenommen. Die Kommission ist auch dabei gewesen und man hat eben gucken wollen, was da die Bedürfnisse und Wünsche der einzelnen Länder sind. Und heute hieß es dann am Nachmittag, dass diese trilateralen Gespräche zu Ende sind. Ein Kompromisstext würde vorbereitet werden. Und wenn dieser dann fertig ist, dann ging er ins Plenum zu den Ministern, die dann darüber beraten wollen. Und diese Zeit für dieses Plenum, wann das losgehen sollte, die ist immer wieder verschoben worden. 15 Uhr, 18, 21, 22, 23 Uhr. Das ist jetzt auch inzwischen gerissen. Inzwischen jetzt als neue Marke Mitternacht, dass dann die Ministerinnen und Minister zusammenkommen. Und das kann jetzt vieles heißen. Also entweder man ist ganz nah an einem Kompromiss und feilt quasi noch an den letzten Details. Oder aber man ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber hat die Hoffnung auf eine Einigung noch nicht aufgegeben. Oder man ist halt eben noch ganz weit weg und die Gespräche enden dann vielleicht dann doch erst im Laufe des morgigen Morgens oder eben auch im Laufe des Tages.
Noch kann man also nicht einschätzen, ob nah oder weit weg jetzt, ob eine Einigung da nah oder weit weg ist. Aber kann man schon sagen, wo die schwierigsten Punkte liegen? Um was geht es da?
Also es gibt mehrere Streitpunkte, aber einer dreht sich um die sogenannten Eco-Schemes. Da muss ich ein bisschen ausholen. Die europäische Agrarpolitik besteht ja aus zwei Säulen. Säule 1, das sind die Direktzahlungen an die Landwirte pro Hektar. Und Säule 2, das sind die Maßnahmen, mit der die ländliche Entwicklung gefördert werden soll. Und diese Eco-Schemes, das ist ein Element in dieser ersten Säule. Das sollen Umweltleistungen, Umweltprogramme sein, die die Mitgliedstaaten den Landwirten anbieten. Und jetzt geht es eben darum, mit wie viel Geld diese Eco-Schemes unterlegt werden sollen. Die deutsche Ratspräsidentschaft hatte dafür plädiert, dass 20% der ersten Säule eben diesen Eco-Schemes gewidmet werden und auch ein gewisses Mindestbudget erhalten. Und das ist jetzt einer der Knackpunkte bei den Verhandlungen jetzt eben gerade, dass einige Länder fürchten, diese Ökomaßnahmen, die würden von den Landwirten gar nicht abgerufen werden. Denn es ist ja eine freiwillige Maßnahme, auf die sie zugreifen können. Und dann fürchten sie eben, dass dieses Geld dann verloren ist. Und das wollen sie natürlich verhindern. Es geht beim Agrarhaushalt natürlich um den größten Topf. Das sind insgesamt 387 Milliarden Euro, die verteilt werden sollen bis 2027. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie groß da der Widerstand ist, dass da natürlich das Geld nicht verloren geht. Und ein weiterer Punkt, über den jetzt noch gesprochen wird, das ist eben auch die Frage, ob kleinere Betriebe da etwas weichere Regeln haben sollen bei den Öko-Regelungen als große. Und das alles zusammenzubringen, das ist jetzt dann eben Aufgabe von Julia Klöckner in dieser Nacht.
Paul Vorreiter in Brüssel zu den Verhandlungen der Agrarminister über eine Reform der EU-Agrarpolitik, die derzeit laufen, beziehungsweise man muss fast sagen, für heute gleich vielleicht mal losgehen. Sobald es etwas Neues dazu gibt, hören Sie es bei uns in den Nachrichten. Wie viele sogenannte Einzelfälle ergeben zusammen möglicherweise doch ein Muster? Diese Frage hat sich in den letzten Monaten immer wieder gestellt, wenn es um ein mögliches Problem von Rassismus in der Polizei ging. Innenminister Horst Seehofer hat eine Studie dazu abgelehnt, weil die Polizei so unter einen Generalverdacht gerate. Doch sogar während dieser Debatte lief, gab es in Deutschland mehrere Hinweise auf rassistisch motivierte Polizeigewalt oder Beweise von rechtsextremen Inhalten in Polizeichats. In der Regierung stieß die klare Absage Seehofers deshalb vor allem bei den Sozialdemokraten auf nicht allzu viel Verständnis. Nun deutet sich eine Art Kompromiss im Studienstreit an. Caroline Born.
Es klang zunächst so, als hätte die SPD sich durchgesetzt und der Innenminister sich bewegt, was eine Studie zu Rassismus bei der Polizei betrifft. So hatte Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in einem WDR-Podcast angekündigt, dass er darüber jeden zweiten Tag mit dem Innenminister spreche.
Denn es wird ja eine Studie geben. Wir überlegen noch, wie wir sie nennen. Sagen wir mal so, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir eine Lösung hinkriegen.
Allerdings, diese Lösung scheint vielmehr die zu sein, die das Innenministerium schon länger vorsieht. Das vereinbarte Vorgehen entspreche der bisherigen Linie von Horst Seehofer, die er nach der Vorstellung des Lageberichts zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden vorgestellt habe. Eine Rassismusstudie, die sich allein auf die Polizei beziehe, lehne der CSU-Politiker weiter ab, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums.
Wir haben ein hohes Maß an Vertrauen gegenüber der Polizei. Die Polizei muss sich darauf verlassen können, dass wir als Politiker hinter ihr stehen, als Bundesregierung. Und das ist der Fall,
sagte Seehofer heute im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Studie, die es nun geben soll, soll eine zu Alltagsrassismus sein. Eine Studie, die sich explizit mit Rassismus in der Polizei beschäftigt, wird dies also nicht. Die SPD sieht sich hier dennoch als Gewinner. In der Studie werde es um Extremismus, Antisemitismus und Rassismus bei der Polizei gehen. Das schreibt die SPD-Fraktion auf Twitter. Seehofer deutet zumindest an, dass ein Teil der Studie um Rassismus in der Polizei gehen könnte.
Ich habe immer gesagt, dass für Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus Nulltoleranz nicht nur in der Gesellschaft herrscht, in der Sicherheitspolitik, sondern auch innerhalb der Sicherheitsbehörden und der Polizei. Und deshalb wird auch eine solche Studie sicher sich damit beschäftigen, wie kann man sicherstellen, dass das auch in der Zukunft in den Sicherheitsbehörden gelebt wird.
Zudem soll es laut Innenministerium eine Untersuchung zum Polizeialltag geben. Dazu gehörten auch Gewalt und Hass gegen Polizeibeamte. Letzteres geht zurück auf einen Vorschlag, den die Gewerkschaft der Polizei Ende September gemacht hatte. Deren Vorsitzender Jörg Radek begrüßt den Kompromiss und sagt, er erwartet, bei der Formulierung des Studienprofils beteiligt zu werden. Wer den Auftrag für die Studie erhält, steht noch nicht fest. Im Gespräch ist laut deutscher Presseagentur die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster. Nach Informationen des Deutschlandfunks sind die Untersuchungen Teil einer umfassenderen Einigung in der Großen Koalition. Wie der Spiegel, dem die Einigung vorzuliegen scheint, zuerst berichtete, sieht diese Einigung vor, dass unter anderem die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen. Ein Anliegen der SPD. Zudem soll der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Die Details dafür müssen aber noch erarbeitet werden. Ebenso soll es ab 2022 eine oder einen Rassismusbeauftragten geben. Auch Teil der Einigung ist die seit langem geplante Novelle des Verfassungsschutzrechts, die vor allem die Union fordert und diese auch im Gegenzug bekommen haben soll. Die Geheimdienste des Bundes sollen dadurch mehr Überwachungsbefugnisse bekommen.
Nun weitere Berichte in aller Kürze. Angeführt vom Bundeswirtschaftsministerium hat sich heute eine Gruppe zum virtuellen runden Tisch getroffen. Thema war das Ladensterben. Franka Wels.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier von der CDU will sich gemeinsam mit Handel und Kommunen gegen die Verödung der Innenstädte stemmen. Erste Schritte dafür wurden bei einem runden Tisch in Berlin besprochen. Konkrete Ergebnisse hat die Veranstaltung nicht gebracht. Altmaier sagte im Anschluss an die virtuelle Diskussionsrunde, es handle sich um den Beginn eines strukturierten Prozesses. Die Not sei groß. Dem Wirtschaftsministerium geht es dabei nicht nur um finanzielle Hilfen und Unterstützung bei der Digitalisierung für den stationären Einzelhandel, der auch schon vor der Corona-Krise unter der starken Konkurrenz des Onlinehandels gelitten hat. Es geht auch um konzeptionelle Unterstützung, um, so Altmaier, in den Innenstädten Erlebnisräume mit Kultur und Gastronomie zu schaffen. Außerdem will der Wirtschaftsminister erneut versuchen, mehr Sonntagsöffnungen für Geschäfte zu erreichen. Dagegen stemmt sich bisher die SPD. Die Corona-Pandemie hat die Situation vieler Einzelhändler zusätzlich verschärft. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschlands, Gent, erwartet, dass von den aktuell 450.000 Einzelhandelsgeschäften bis zum Jahresende 50.000 aufgeben werden. Altmaier hofft, dass bis Mitte kommenden Jahres wieder ein weitgehend normaler Geschäftsbetrieb möglich sei und sagte, der Bund werde den Einzelhandel in den kommenden Wochen und Monaten nicht im Stich lassen. Auch die Überbrückungshilfen für besonders stark von der Krise betroffene Branchen, wie etwa der Veranstaltungssektor, sollen verlängert werden.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem irakischen Premierminister bei dessen Besuch Unterstützung im Kampf gegen den IS zugesagt. Kai Küstner.
Unter normalen Umständen wäre der irakische Premier mit militärischen Ehren empfangen worden. Doch angesichts der Corona-Pandemie, so die Kanzlerin entschuldigend, sei das derzeit leider nicht möglich. Wir werden das gerne bei einem anderen Besuch nachholen, versprach Angela Merkel, die gleichzeitig zusagte, den Irak nicht nur bei der Eindämmung des Coronavirus, sondern auch beim Kampf gegen den Terror weiter zu unterstützen. Konkret beim Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Der IS bleibt eine Bedrohung für die Region und darüber hinaus, betonte die Kanzlerin. Die Bundeswehr ist im Irak sowohl im Rahmen der Anti-IS-Koalition als auch für die NATO aktiv. Unter anderem bildet sie im Norden des Landes und nahe der Hauptstadt Bagdad Soldaten aus. Wegen der Pandemie hatten die Deutschen ihr Engagement allerdings stark heruntergefahren. Ende Oktober entscheidet der Bundestag über eine Verlängerung des Irak-Mandats. Der neue irakische Premier, der für einen wirtschaftlichen Reformkurs steht, bedankte sich für die deutsche Unterstützung, auch bei der Pandemie-Eindämmung. Die Bundesrepublik hatte dem Irak unter anderem bei der Beschaffung von Schutzausrüstung, Atemgeräten und dem Bau von Behelfskliniken unter die Arme gegriffen.
Erstmals hat eine emiratische Delegation heute Israel besucht. Und nach der vor einigen Wochen angekündigten Aufnahme der diplomatischen Beziehung haben die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel heute ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. Tim Aßmann.
Von einem glorreichen Tag für den Frieden sprach Benjamin Netanyahu. Man habe Geschichte für kommende Generationen geschrieben, betonte Israels Regierungschef bei der Unterzeichnung verschiedener Detailabkommen zwischen seinem Land und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Deren Staatssekretär für Finanzen, Altaya, erklärte, nun werde der Rahmen für Wohlstand und Wachstum in beiden Ländern geschaffen. Während des Besuchs einer hochrangigen Delegation aus dem Golfstaat in Tel Aviv schlossen Israel und die Emirate Verträge in den Bereichen Forschung, Technologie und Luftfahrt ab. Etihad, die Fluggesellschaft aus den Emiraten, hat den Linienbetrieb bereits aufgenommen. Zwischen beiden Ländern soll künftig Visafreiheit gelten und Investitionsschutz für Unternehmen. Im August hatten die israelische Regierung und die Führung der Emirate die Normalisierung der Beziehungen angekündigt. Mit Bahrain folgte wenig später ein weiterer Golfstaat. Im Gegenzug für die Annäherung hat die israelische Regierung die Pläne zur Annexion besetzter palästinensischer Gebiete eingefroren. Von palästinensischer Seite werden die Abkommen der beiden Golfstaaten mit Israel abgelehnt, weil sie abgeschlossen wurden, obwohl die Palästinenser ihrem Ziel nach einem eigenen Staat und dem Ende der israelischen Besatzung nicht näher gekommen sind.
Russland hat sich zu Zugeständnissen gegenüber den USA bereit erklärt, um den bald auslaufenden atomaren Abrüstungsvertrag doch noch zu verlängern. Christina Nagel.
Noch vor einer Woche kam ein Einfrieren der Zahl der Atomsprengköpfe auf dem aktuellen Niveau für Moskau nicht in Frage. Eine entsprechende Forderung der US-Regierung wurde als inakzeptabel vom Tisch gewischt. Heute nun die überraschende Wende. Das russische Außenministerium erklärte, Russland sei bereit, eine solch politische Verpflichtung einzugehen, um ein Auslaufen des Vertrages zu verhindern. Der New START-Vertrag zur Begrenzung von Atomwaffen könnte so um 12 Monate verlängert werden, vorausgesetzt, die USA sehe von weiteren Forderungen ab. Damit würde Zeit gewonnen, um einen neuen Vertrag auszuhandeln, an dem sich nach dem Willen der US-Regierung auch China beteiligen soll. Über die Gründe für das unerwartete Zugeständnis schwieg sich der Kreml heute aus. Klar aber ist, dass selbst für eine Verlängerung kaum noch Zeit bleibt. Es sei, so der russische Militärexperte Alexander Golz, offensichtlich, dass dem Kreml sehr an diesem letzten verbliebenen Abrüstungsvertrag gelegen sei. Dafür nehme man auch in Kauf, dass sich Trump kurz vor Ende des US-Wahlkampfes mit einem weiteren Deal zu seinen Bedingungen brüsten könne.
Auch für kleinere Lkw plant das Bundesverkehrsministerium eine Maut. Information von Vera Weidenbach.
Die Lkw-Maut soll ausgeweitet werden. Künftig sollen auch Lieferwagen ab 3,5 Tonnen Abgaben zahlen. So will es die Reform der sogenannten Euro-Vignetten-Richtlinie. Deren Umsetzung war wegen des Hin und Hers um die deutsche Pkw-Maut ins Stocken geraten. Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU und auch der Koalitionspartner SPD hatten sich deshalb immer gegen eine Handwerkermaut ausgesprochen. Der neue Kompromissvorschlag aus dem Verkehrsministerium sieht für kleine und mittelständische Unternehmen jetzt unbefristete Ausnahmemöglichkeiten vor. Außerdem sollen emissionsarme Fahrzeuge Vergünstigungen bekommen. Aus dem Ministerium heißt es, mit dem neuen Vorschlag wolle Deutschland die Umsetzung der Richtlinie noch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft angehen. Darauf hätten auch die anderen EU-Staaten gedrängt. Bisher gilt auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen eine Lkw-Maut für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen.
Die USA haben ein Kartellverfahren gegen Google eingeleitet. Markus Schuler.
Der Konzern wird beschuldigt, bei Suchergebnissen und im Werbegeschäft Konkurrenten systematisch benachteiligt zu haben. So soll Google mit seinen Einnahmen aus der Werbung Smartphone-Anbietern Milliardenbeträge gezahlt haben. Das Ziel, in den Browsern auf dem Handy als bevorzugte Suchmaschine eingestellt zu sein. Experten meinen, es könnte sich um das größte kartellrechtliche Verfahren in den USA seit Jahrzehnten handeln. Obwohl derzeit Wahlkampf ist, sind sich hier beide politische Lager einig. Der republikanische Senator Josh Hawley sagte, die Klage sei das wichtigste Kartellverfahren einer ganzen Generation. Im besten Falle drohen Google Milliardenstrafen. Im schlimmsten Fall könnte das Unternehmen aufgespalten werden. Ein Vorschlag lautet, dass es sich zum Beispiel von seinem Chrome-Browser trennt, der weltweit auf einen Marktanteil von fast 70% kommt. Das jetzige Kartellverfahren dürfte aber nur der Auftakt sein. Es wird mit weiteren Verfahren gegen Amazon, Facebook und Apple gerechnet.
Wir kommen zur Börse, wo die Anleger angesichts der steigenden Infektionszahlen hierzulande eher vorsichtig agieren. Mehr Details von Bianca von der Au.
Die Meldungen rund um das Coronavirus reißen nicht ab. Auch an der Börse sind die Reaktionen darauf täglich zu beobachten. Und die können durchaus positiv ausfallen. Wenn man etwa auf die Werte von Biotech-Unternehmen und Medizintechnikhersteller schaut. Einer davon ist Sartorius, gelistet im MDAX der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen. Die Aktien des Laborausstatters aus Niedersachsen haben seit Monaten einen guten Lauf. Allein in diesem Jahr hat sich der Kurs fast verdoppelt. Die Aktie gehört zu den Gewinnern der Corona-Krise. Auch heute, nachdem das Unternehmen Gewinne für das dritte Quartal vermeldet hat, stieg der Kurs um zeitweise mehr als 4,5%. Anders TeamViewer. Der Anbieter von Fernwartungssoftware aus dem schwäbischen Göppingen profitiert seit Ausbruch der Corona-Pandemie vom Trend zum Homeoffice. Doch heute musste die Aktie einen Rückschlag hinnehmen. Der britische Großinvestor Permira hat mehr als 11% des Aktienkapitals von TeamViewer verkauft. Der Aktienkurs gab daraufhin um mehr als 7% nach und führte im MDAX die Liste der Verlierer an. An einem ansonsten eher trüben Handelstag, den der deutsche Leitindex mit einem Minus von fast 1% bei 12.738 Punkten schloss. Die zunehmende Sorge von neuen Lockdowns angesichts steigender Corona-Infektionszahlen treibt auch die Anleger um.
Stellen Sie sich vor, Sie setzen sich, vielleicht gerade im Homeoffice, morgens an Ihren Computer, suchen nach wichtigen beruflichen Daten und können sich plötzlich nicht einloggen. Gestern Abend ging's noch, heute nicht. Ihre Daten sind auf einmal unerreichbar. Und Grund dafür ist eine Erpressungssoftware, die private Daten auf Ihrem Computer verschlüsselt und nur gegen Lösegeld wieder freigibt. Insbesondere Unternehmen sind immer mehr von den Daten auf ihren technischen Geräten abhängig und ein Hackerangriff kann ihre ganze Existenz bedrohen, wenn sie nicht vorsichtig agieren. Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seinem Lagebericht heute verdeutlicht, passieren genau diese Angriffe immer häufiger. Johannes Kuhn.
Ransomware, ein Begriff macht Karriere, denn die eingeschleuste Erpressersoftware machte in den vergangenen 18 Monaten immer wieder Schlagzeilen. Bundesinnenminister Horst Seehofer beschreibt die Methode.
Ist ein System erst einmal mit diesem Schadprogramm infiziert, können es Hacker infiltrieren. Sie installieren sogenannte Verschlüsselungstrojaner und erpressen damit ihre Opfer.
Im diesjährigen IT-Sicherheitsbericht des Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, bilden Ransomware-Angriffe einen Schwerpunkt. Ob Firmen, Flughäfen, Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen oder Behörden. Weltweit werden Fälle aus unterschiedlichsten Sektoren gemeldet. In Deutschland wurden vor allem Angriffe auf Universitäten, Behörden und Krankenhäuser bekannt. Ein Erpressersoftwareangriff auf das Universitätsklinikum Düsseldorf endete sogar tödlich. Nach dem Ausfall der IT-Systeme musste eine schwer verletzte Patientin in ein entferntes Klinikum gebracht werden und starb. Das BSI ruft gerade das Gesundheitswesen zu besserer Vorsorge auf. Insgesamt verschärfe sich die Bedrohung. Einerseits verstecke sich die Schadsoftware oft in E-Mails, die Mitarbeiter kaum noch von echten Absendern unterscheiden können. Zugleich gingen die Ransomware-Hinterleute immer aggressiver vor, so BSI-Präsident Arne Schönbohm.
Die Daten werden eben nicht nur verschlüsselt, wie es früher der Fall wäre, sondern werden vorher kopiert und ausgeleitet. Und man droht damit, letzten Endes die Angreifer drohen damit, diese Daten auch dementsprechend zu veröffentlichen.
Datenlecks, also veröffentlichte Datensätze mit sensiblen Inhalten, sind eine weitere Sorge des BSI. Hier können Hacker über Lücken in Systeme eindringen und Daten erbeuten. Manchmal lassen Einrichtungen oder Firmen die Datensätze auch versehentlich selbst ungeschützt im Netz liegen.
Das Thema Datenleaks ist ein Thema, was uns alle natürlich sehr intensiv beschäftigt. So wurden in einem Fall allein in Deutschland im Zeitraum von Juli bis September 2019 etwa 15.000 Patientendatensätze öffentlich ohne Passwortschutz zugänglich. Diese Datensätze beinhalteten mehrere Millionen Röntgen, Ultraschall und andere medizinische Bilder.
Die Corona-Pandemie habe zwischendurch zu einem Rückgang der Angriffe geführt. Inzwischen gehe die Kurve aber wieder steil nach oben. Auch Corona-spezifische Straftaten wie gefälschte Soforthilfeseiten seien zu verzeichnen gewesen. Die Pandemie habe ein Schlaglicht auf das Thema IT-Sicherheit gerichtet, so Schönbohm.
Ich glaube, Corona hat sehr deutlich gemacht, wie wichtig eine sichere und funktionsfähige IT auch am Ende ist. Ansonsten wäre Homeoffice, Homeschooling und all diese Themen gar nicht möglich, machbar. Gleichzeitig hat Corona uns aber auch sehr deutlich gezeigt, wie flexibel und anpassungsfähig Cyberkriminelle sind. Denken Sie an die manipulierten Webseiten und die anderen Themen.
Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 soll in Kürze die Schutzmöglichkeiten, Standards und Befugnisse auf den neuesten Stand bringen. Horst Seehofer.
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist eigentlich das zentrale Element. Schutz der kritischen Infrastrukturen und weiter Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse. Denken Sie an Kraftwerke. Und der Schutz der Bundesverwaltung.
Das Gesetz ist überfällig, wurde aber zuletzt durch die Debatte um das 5G-Netz und den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei verzögert. Die Vertrauenswürdigkeit von Netzwerkherstellern soll nun auch politisch geprüft werden, und zwar durch Außen-, Wirtschafts- und Innenministerium. Unter welchen Bedingungen eine Firma abgelehnt werden kann, werde gerade noch final geklärt, so Seehofer.
Es klingt ein bisschen wie aus einem Mafia-Film. Wer nur genug Kleingeld hat, der kann sich in bestimmten Ländern in die EU einkaufen. Also zumindest kann die Person den Pass kaufen mit allen dazugehörigen Privilegien. In Zypern kann man sich zum Beispiel seit 2007 einen zyprischen Pass sichern, wenn im Gegenzug ordentlich im Land investiert wird. Rund 7 Milliarden Euro hat der Inselstaat damit seitdem gemacht. Und das ist nicht nur Zypern. Die Praxis der sogenannten goldenen Pässe wird schon seit Jahren kritisiert. Nun geht die EU-Kommission entschlossen dagegen vor und hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Zypern und Malta eingeleitet. Aus Brüssel berichtet Bettina Klein.
2 Millionen Euro für eine Immobilie und als Dankeschön ein Reisepass für die gesamte Europäische Union. Mit allen damit verbundenen Vorzügen, wie etwa der Freizügigkeit im Schengen-Raum. eine Praxis, die seit langem beklagt wird. Nun hat die Kommission gegen Zypern und Malta wegen dieser Praktiken ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Die Staatsbürgerschaft zu verleihen gegen eine Geldzahlung oder Investition ohne echte Verbindung zum Mitgliedstaat untergräbt den Kern einer europäischen Unionsbürgerschaft, so der Sprecher der Kommission heute.
The Commission considers that the granting of citizenship for predetermined payments or investments without any genuine link with the member state concerned undermines the essence of EU citizenship.
Bereits in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union hatte Ursula von der Leyen versprochen, sie werde die Integrität der Institutionen verteidigen, egal ob es um Pressefreiheit, um Unabhängigkeit der Justiz oder den Verkauf goldener Pässe geht. Europäische Werte stehen nicht zum Verkauf.
All the sale of golden passports. European values are not for sale.
Die frühere Kommission unter Jean-Claude Juncker hatte stets auf die nationale Kompetenz beim Staatsbürgerschaftsrecht verwiesen und es nach Ansicht von Beobachtern aus dem Parlament an der nötigen Entschlossenheit fehlen lassen, das Problem zu beseitigen. Die Rechtsgrundlage, die nun verwendet wird, gab es allerdings auch schon damals. Artikel 4 Absatz 3 der Verträge sichert die loyale Zusammenarbeit der Staaten. Artikel 20 regelt die Einzelheiten der Unionsbürgerschaft. Überfällig nennt der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber die Entscheidung, goldene Pässe oder Visa sind ein Einfallstor für die organisierte Kriminalität und ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den gesamten Schengen-Raum. Ähnlich auch sein Kollege Sven Giegold von den Grünen im Europäischen Parlament.
Endlich eröffnet die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Zypern und Malta wegen des Verkaufs ihrer Staatsbürgerschaften. Das ist ein Einfallstor für Kriminelle und für Geldwäsche. Auf alle Ermahnungen des Europaparlaments haben die beiden Länder nicht reagiert und jetzt macht die EU-Kommission endlich ernst.
Allerdings, so Giegold, auch die Praxis der Vergabe der goldenen Visa müsse verboten werden. Eine wichtige Vorstufe zur Staatsbürgerschaft, etwa in Portugal. Am Ende würden wohl nur einheitliche Gesetze in Europa helfen, die gesamte Praxis zu unterbinden.
Mali, Niger, Burkina Faso. Drei Staaten aus der Sahelzone, in denen laut den Vereinten Nationen die humanitäre Krise in besonders schnellem, besorgniserregendem Tempo vorangeht. Dort gibt es laut UN immer mehr bedürftige Menschen. Korruption und auch der Klimawandel sind zudem Problembeschleuniger. Bei einer virtuellen Geberkonferenz haben sich Deutschland und rund 20 weitere Staaten nun zu einer humanitären Unterstützung der Krisenregion bereit erklärt. Antje Passenheim.
Ernst sei es, sagt Außenminister Maas.
It is indeed serious.
Alle Warnlampen stünden angesichts der sich zuspitzenden Krise in der afrikanischen Region auf dunkelrot.
All indicators are dark red.
Um den Menschen in dem Gebiet zwischen Mali, Burkina Faso und Niger zu helfen, will Deutschland deshalb weitere 100 Millionen Euro geben. Die Hilfsbedürftigkeit dort hat ein Rekordniveau erreicht, warnte auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
Humanitarian needs in the border region between Mali, Burkina Faso und Niger have reached record levels.
Die Zahl der Menschen, die auf Hilfe von Lebensmitteln und Medikamenten angewiesen sind, ist innerhalb von 18 Monaten um die Hälfte gestiegen, auf mehr als 13 Millionen. Gewalt, Armut, Klimawandel und Vertreibung verschärften die Sicherheitslage. Mehrere UN-Organisationen warnen, die Sahelregion droht zum Pulverfass zu werden, zu einem zweiten Afghanistan. Die Region sei eine Brutstätte für Gewalt und Terror, warnte der UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten Mark Lowcock. Seien es rivalisierende Farmer und Hirten, seien es Gangs. Oder seien es extremistische Gruppen und Terroristen, die in diese instabile Region stoßen, um den Menschen Terror als Mittel zur Wahl anzubieten. Keine Region in der Welt besorge ihn so sehr wie die Betroffene im Süden der Sahara, sagt der Mann, der in vielen Krisenregionen unterwegs ist. In dem Gebiet sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat oder Al-Qaida die Treue geschworen. Lowcock warnte. Ich fürchte, die Lage könnte kippen und das könnte sich auf weitere Nachbarländer übertragen. Zuvor hatte Lowcock betont, Ohne neue Millionen dürfte auch Europa die Folgen bald zu spüren bekommen. Nothilfe reiche nicht. Die Region müsse auch wirtschaftlich stabilisiert werden. Deutschland unterstützt die Entwicklungszusammenarbeit in der Region bereits mit mehr als 400 Millionen Euro. Mit weiteren Geldern und Personal ist es an Maßnahmen zur Beilegung von Konflikten beteiligt, unter anderem an der UN-Blauhelm-Mission in Mali.
Und damit kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Dietmar Reiche, vorgetragen von Thomas Pelzer.
Die Bundesregierung will nach monatelangem Streit nun doch Rassismus bei der Polizei untersuchen lassen. Allerdings soll das nur ein Aspekt der Studie sein. Dazu schreibt die Badische Zeitung aus Freiburg. Es ist kein Schaden, wenn neben etwaigem Rassismus der Polizeialltag insgesamt und das schwierige Umfeld, in dem die Beamten Dienst tun, unter die Lupe genommen wird. Eine offene, ehrliche Bestandsaufnahme nutzt letztendlich allen, der Regierung, der Gesellschaft und all jenen Polizisten, die bestmöglich einen schwierigen Job erledigen. Die Passauer Neue Presse überlegt, ob Gewalt von und gegen Polizisten tatsächlich in dieser Form parallel behandelt werden können. So skandalös das eine wie das andere ist, wirft man beides in einen Topf, besteht die große Gefahr des Aufrechnens. Nichts wäre aber fataler, als den Skandal rassistischer Tendenzen in Teilen der deutschen Polizei damit zu erklären, dass es andererseits Hass und Übergriffe gegen Einsatzkräfte gibt. Zeit Online ist ebenfalls skeptisch. Mit der Studie zum Alltag von Polizistinnen und Polizisten entlastet Bundesinnenminister Seehofer seine Beamten im Voraus. Falls mal wieder ein Fall von Rassismus oder Rechtsextremismus in der Polizei bekannt wird, kann er sagen, das ist schlimm, aber die Männer und Frauen in den Sicherheitskräften sind ja auch so schwer belastet. Die Aachener Zeitung zeigt sich enttäuscht. Die nun angekündigte Studie ist eine Farce für jede Person, die in Deutschland rassistisch motivierte Polizeigewalt erlebt hat. Eine umfassende, unabhängige Studie hätte nur ein erster Schritt zur Anerkennung der Existenz von Rassismus sein können. Die Süddeutsche Zeitung geht auf die Kritik an den Sonderbefugnissen der Regierung beim Infektionsschutz ein. Es ist die Aufgabe der Parlamentarier, dafür zu sorgen, dass in den nächsten Wochen und Monaten nicht ohne Widerspruch und Debatten durchregiert wird. Auf die im Notfall ausgerufene Stunde der Exekutive sollten im Bundestag und den Länderparlamenten viele Stunden der Demokratie im Umgang mit der Pandemie folgen. Der politische Ausnahmezustand ist nicht gut für das Ansehen der Demokratie. Die Frankfurter Rundschau begrüßt den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Söder, dass die Länder in einer derartigen Situation Entscheidungsrechte an den Bund abtreten sollten. Durch die Bündelung der Verantwortung entfällt weitgehend der Koordinierungsbedarf, sodass die Merkel-Ministerpräsidentenrunde wieder ihre Bedeutung verliert. Grundfalsch aber ist die Ansicht Söders, die Bundesregierung solle dann mit Bundesverordnungen regieren.
Danke, Thomas Pelzer, für die Presseschau und damit endet diese Sendung. All unsere Beiträge können Sie nachhören bei uns in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht. Machen Sie es gut.